SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Der Sänger Harry Styles tut es, Brad Pitt tut es und auch Lars Eidinger wurde darin schon gesehen. Männer, zumindest prominente Männer, tragen Rock auf dem roten Teppich. Aber nicht nur Rock, sondern auch Perlenketten und Handtaschen sieht man immer öfter an Männerkörpern. Diese Konventionen, was weiblich und was männlich ist, die werden damit gebrochen. Natürlich nicht erst, seitdem Harry Styles im Rock auftritt, aber vielleicht zeigt sich darin ein neuer Schub hin zu einem entspannteren Umgang mit Mode. Ein Umgang, der auch etwas Befreiendes haben kann für uns selbst. Das meint die Literaturprofessorin und Modetheoretikerin Barbara Finken. Gerade ist von ihr das Buch Verkleiden erschienen. Hallo Frau Finken.
Hallo.
Was mich jetzt natürlich als erstes brennend interessiert, ist die Frage, was tragen Sie heute eigentlich?
Ich trage heute Plateaustiefel, Spitzenstrümpfe von Bizovsky und ein graues, geschlungenes Wollkleid von Gilly.
Ah, also herbstlich, aber doch auch recht feminin, oder?
Das ist eine Mischung, glaube ich. Die Stiefel sind ziemlich martialisch, die Strümpfe sind ziemlich feminin und das Kleid auch, sodass es praktisch eine Dissonanz gibt zwischen einem etwas männlicheren, härteren und einem weiblich, weich, feminin.
Ja, genau das, was Sie auch eigentlich in Ihrem Buch beschreiben, nämlich dieses Verschwimmen dieser Grenzen. Was ich sehr interessant fand, zu Beginn erzählen Sie, dass Sie als Kind Angst hatten, dass die Leute Sie für einen Jungen halten könnten. Und Sie haben sich nichts sehnlicher als ein Glitzertütü gewünscht, das aber nie bekommen. Prägt Sie das modisch bis heute, dieser Wunsch nach Weiblichkeit?
Also sagen wir mal so, ich freue mich jeden Tag, dass ich kein Mann geworden bin, sondern eine Frau. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Sache. Ja, das stimmt. Das beflügelt mich fast täglich.
Gibt es denn auch ein Glück darin, einem Klischee zu entsprechen? Also einem Klischee von, was weiblich ist und einem Klischee davon, was männlich ist? Kann darin auch ein Glück liegen? Weil man hat ja das Gefühl, dass es gerade eher ein Unglück ist. Und zum Beispiel Eltern sich darum bemühen, ihr Mädchen nicht in einem rosa Elfenkleid oder ihren Jungen in einem blauen Bagger-T-Shirt zu kleiden.
Also sagen wir mal so, ich glaube, objektiv wird das meistens als Glück empfunden, wenn man als ganz männlich oder unbeschreiblich weiblich auftritt. Aber Sie haben natürlich recht, dass oder es ist bedenkenswert. Ich habe das eigentlich deswegen als so kleine Fabel vorgestellt, weil ich darauf hinweisen wollte, dass man einfach nicht eine Identität ausdrückt in seinen Kleidern, sondern dass man Geschlecht auch macht mit seinen Kleidern. Ja, dass das sozusagen, dass es ein Tun ist. Und das war mir deswegen so wichtig, weil ich diesen Kurzschluss zwischen Geschlechtsrolle und biologischem Geschlecht vermeiden wollte. Ich wollte da eigentlich zeigen, dass sie etwas ganz anderes meinen, viel mehr nämlich, wenn wir sagen Mann und Frau, als wenn wir einfach sagen XX und XY. Und mir ging es eigentlich um eine Entnaturalisierung, wenn Sie wollen, um das Gender als eine performative Kraft. Und deswegen habe ich mir diesen Glitzertütü rausgesucht, weil ein Glitzertütü natürlich, wie Sie sagen, das schlechthin das Klischee von Weiblichkeit ist, ja.
Das heißt, bei Ihnen, also Sie würden nicht sagen, dass Kleidung per se erstmal neutral ist, sondern dass jedes Kleidungsstück oder nicht jedes, aber fast jedes, wie zum Beispiel ein Rock weiblich konnotiert ist oder eine Krawatte männlich konnotiert ist, aber dass man, wenn man sich mit diesen Codes eben, dass man, wenn man sich an denen bedient, etwas mehr Freiheit schafft dafür, wer man sein möchte und als was man gesehen werden möchte?
Ja, also ich glaube, dass die Mode ihren Reiz aus diesem Crossdressing zieht, ja. Also dass die praktisch disharmonisch und vielleicht auch unpassend diese Gender-Stereotype gegeneinander führt und dass dadurch was ganz Interessantes passiert in der Wahrnehmung. Ja, auf jeden Fall Freiheit, auf jeden Fall nicht auf Natur festgelegt sein, aber auch dieser Eindruck, dass man selber praktisch nicht, dass man das ausdrücken kann, aber dass man in der Gegeneinanderführung der Codes was machen kann. Ja, dass das tatsächlich ein Tun ist, das einen einschreibt in dieses System. Also insofern würde ich sagen, ja, das ist ein Stück Lust vielleicht, Reiz, Freiheit durchaus auch. Man hatte die Theorie aufgestellt, dass die Männer mit der Moderne Schönheit Schmuck entsagen. Und ab nach der Französischen Revolution, grob kann man sagen, sind die Frauen das modische Geschlecht und auch das erotisch markierte Geschlecht. Und die Männer sind das neutrale, wenn Sie so wollen, erotisch nicht markierte Geschlecht. Und deswegen kann man sagen, ja, es gibt in unserer Kleiderordnung kein Neutral. Ja, es gibt immer nur dieses Crossing, also dieses Überkreuz.
Aber wenn jetzt jemand wie Harry Styles Rock trägt, macht er den Rock zu etwas ja sachlicherem, und wenn eine Frau im Hosenanzug auftritt, wird dann der Hosenanzug auf einmal erotisch?
Also in der Mode ist das immer so gewesen, dass die eigentlich von vornherein Crossdressing war. Und zwar haben sich zuerst die Frauen die Männerkleider angeeignet, allerdings mit einem Dreh. Also wenn Sie sich angucken, seit Chanel bis Yves Saint Laurent, dem Smoking, der Garçon von Chanel bis Yves Saint Laurent Smoking, den Bubikopf, das ist alles Übertragung des männlichen Looks in den weiblichen Look. Ja, das ist praktisch der Weg, den es in der Moderne geht. Jetzt, wenn jetzt die Jungs in Röcken auflaufen, dann hat sich diese Einbahnstraße verkehrt. Und jetzt offensichtlich geht es von der weiblichen Mode in die männliche. Und das ist natürlich eine wirklich interessante Geschichte.
Dafür kennt man ja eigentlich den Begriff Genderfluid. Sie mögen ihn allerdings nicht so. Warum?
Ich finde, dass es ein treffenderes Instrumentarium gibt, um zu analysieren, was in den Kleidern passiert. Und deswegen finde ich nicht, dass das ein Kontinuum ist zwischen männlich und weiblich oder auch eine Synthese von männlich und weiblich, sondern ich habe dagegen versucht, den Begriff des Crossdressing zu stellen, nämlich dass es praktisch ein Aufeinandertreffen dieser Klischees ist und damit eine Aushebelung von Naturalisierung. Und ich glaube auch, da die Kleiderordnung ja auch wie die Sprache, die hat ja auch zwei er und sie, auch die Kleiderordnung ist eine Struktur. Und ich glaube, also unsere Kleider sind darin einfach eingeschrieben. Ja, deswegen ist das, finde ich, den Begriff Crossdressing passender als den Begriff Genderfluid. Ich glaube, der beschreibt besser, was passiert, wissen Sie?
Mhm. Aber wenn wir jetzt uns eben solche Crossdressing-Promis angucken, wie eben, ich komme nochmal auf ihn zurück, Harry Styles im Rock, Brad Pitt im Rock, sind das vielleicht nicht immer noch Ausnahmen von Prominenten, die sich das trauen auf dem roten Teppich und die für Publicity und Aufmerksamkeit dafür bekommen? Weil wenn ich jetzt hier im Büro bin oder in der U-Bahn sitze, dann oder auch in die Herrenabteilung von Fast Fashion Mode gucke, da ist ja alles noch ziemlich konventionell, oder?
Ja, und das ist eben ganz genau die große Frage, ob diese Umkehr praktisch genau eigentlich ist wie die Dandys im 19. Jahrhundert, die ja auch gegen die bürgerliche Männlichkeit rebellierten und die darin im Zeichen des heroisch-weiblichen rebellierten. Ja, also die Dandys zum Beispiel legten ja allen Wert der Welt auf ihre Kleidung, und das war eigentlich Privileg oder Bürde der Frauen sozusagen. Das heißt, es gibt immer in der Herrenkleidung gibt es immer Proteste gegen diese bürgerliche Konvention, gegen diese bürgerliche Norm, die bestimmt das, was Männlichkeit ist. Und es ist die Frage, ob wir jetzt wirklich an einem Umsturz stehen, also wirklich einer Umkehr, oder ob das die neue Form des Dandyismus ist. Das heißt, eine kleine elitäre Ausnahmebewegung.
Hm. Ein anderes Kleidungsstück, auf das gerade weltweit geschaut wird, das ist das Kopftuch. In Iran verbrennen Frauen ihr Kopftuch als Protest gegen das Regime. Ist dieser Protest vielleicht auch ein Protest für das Recht auf eine Mode, wie Sie sie eben verstehen, für eine Mode, die Geschlechtergrenzen zwar betonen, aber eben auch unterlaufen kann?
Ich denke auf jeden Fall ja, weil autoritäre Regime, wie wir das im Iran natürlich in seiner härtesten Form haben, weil autoritäre Regime immer darauf beharren, dass Geschlechter identisch sind. Also dass Männer Männer, Frauen Frauen sind, und dass daran, dass wenn das zerrüttet wird, die Welt untergeht, dass daran die gesellschaftliche Ordnung hängt. Und ja, insofern ist das auch ein Aufbegehren gegen diese trennende Kleiderordnung.
Wir haben ja vorhin gerade darüber gesprochen, über die Frage, ob Kleidung neutral sein kann. Wenn ich jetzt hier nach Deutschland blicke, dann fällt ja auf, es ist ein Klischee, aber es bestätigt sich ja auch immer wieder selber, dass funktionale Aktiv- und Sportkleidung ja doch sehr beliebt ist in Deutschland, auch im Alltag beliebt ist, also außerhalb von Wanderwegen. Ist das nicht vielleicht ein Musterbeispiel für geschlechtslose Kleidung, also Kleidung, die über ihre Funktion her gedacht ist und nicht darüber, ob sie schön ist oder ob sie der Figur schmeichelt?
Doch, ich finde, man kann im Prinzip auch sagen, dass die Funktionskleidung den Anzug in seiner Funktion abgelöst hat und dass das Kleid ist, mit dem man jetzt ausdrückt, dass man auf die Kleider, die man trägt, keinen Gedanken verschwendet, außer dass sie optimal funktional sein müssen. Ja, das ist praktisch ein technisches und kein ästhetisches Argument. Und genau das war ja im Prinzip das Argument des Anzugs. Ja, der Anzug ist praktisch quadratisch gut, ursprünglich. Der hat mittlerweile diese Funktion nicht mehr, aber er hatte sie am Anfang. Und genau diese Funktion, da haben Sie recht, hat jetzt die Funktionskleidung.
Und wünschen Sie sich da ein bisschen mehr Mut, wenn Sie, ja, Sie wohnen ja in München, unterrichten in München, wenn Sie in München unterwegs sind und auf dem Arbeitsweg sich die Leute anschauen, wie sie gekleidet sind?
Also ich habe lieber, wenn die Leute witzig oder elegant oder schön oder schräg, also wenn die interessant angezogen sind, als wenn die in ihren öden Funktionsklamotten da rumtürfen. Aber gut, das ist Geschmackssache. Ja, also wünsche mir auf jeden Fall mehr Flamboyanz, ja.
Die Modetheoretikerin Barbara Finken. Mode macht nicht nur Spaß, sondern kann auch befreiend sein und Konventionen, was als weiblich und was als männlich gilt, aufbrechen. Über diesen Spaß am Verkleiden schreibt Barbara Finken in ihrem Buch Verkleiden, was wir tun, wenn wir uns anziehen, gerade im Residenzverlag erschienen. Frau Finken, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, schönen Tag, auf Wiederhören.
SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.